Ja, ich freue mich, dass doch noch ein paar eingetroffen sind. Ich habe mir da keine große Illusion gemacht, dass er erstens am Sonntagmorgen da die großen Massen da sind und zweitens bei einem Thema, das ja ein bisschen, wo man also sich vorstellen könnte, dass es aus dem Kongress rausfällt, weil es geht hier in keinster Weise um Computer, es geht hier um keine Betriebssysteme, nicht um Software in dem Sinne, es geht um Software, aber es geht nicht um das, was klassischerweise als Software bezeichnet wird. Also mein Name ist Roland Schnell, ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 25 Jahren mit Biogas und war auch mal zeitlang in der Informationsvermittlung beim Biogas beteiligt. Also ich habe die Zeitschrift Biogas-Journal aufgebaut und habe auch die Website vom Fachverband Biogas eine Zeit lang gepflegt. Von daher kenne ich die Strukturen eigentlich ganz gut. Und das ist eben, Biogas ist so eine Geschichte, wo die normale Menschheit eigentlich kaum damit konfrontiert wird. Wenn jemand zum Beispiel jetzt mit dem Rad irgendwie durch die Gegend fährt und er sieht so eine Situation, dann fährt er da in der Regel dran vorbei, ohne sich das irgendwie groß vor Augen zu führen. Das ist halt irgendwie ein Bauernhof und da stehen irgendwelche Behälter. Kein Mensch weiß, was da tatsächlich drin vorgeht. Tatsächlich handelt es sich aber darum um eine normale Biogasanlage, wie es eben Tausende in Deutschland gibt. Also das ist eben eine Biogasanlage, wie es in Deutschland im landwirtschaftlichen Bereich, wo die Zahlen sind ganz die neueste, eben über 1000 mittlerweile gibt. Was meistens die Leute auch nicht wissen, wenn sie dann... Ja? Bei Bremen, das ist wahrscheinlich Bremer Förde, also die Punkte, die sind jetzt nicht irgendwie maßstäblich, es sind zwei Cluster praktisch, Soltau und Bremer Förde. Ich kann da nachher was dazu sagen, was es damit auf sich hat. Also vielleicht viele fahren dann auch irgendwie auf der Autobahn oder jetzt hier Ruhleben an sowas vorbei. Wissen meistens auch nicht, was es sich dabei handelt. Und das sind im Prinzip auch Biogasanlagen, aber eben sehr große, in denen der Klärschlamm behandelt wird. Das ist technisch ist es ziemlich ähnlich, aber in der Realität ist es natürlich eine ganz andere Welt. Dann gibt es solche Dinge, die man vielleicht irgendwo in China oder in Indien sieht. Da sieht man eigentlich überhaupt nichts, außer dass ein Loch im Boden drin ist. Ja, komme ich gleich drauf. Auch das sind Biogasanlagen. Und da gibt es dann also sowas wie ganz normale Campingkocher, die ein bisschen modifiziert sind, in denen das Biogas dann zum Kochen verwendet wird. Oder vorne ist so eine Lampe eingezeichnet, da kann man dann auch ein bisschen Licht machen. Und also für China zum Beispiel kann sich eben so ein chinesischer Reisbauer mit seinem Schwein mit dem Gas einmal täglich eine Suppe kochen. Und dort ist es halt so, dass die Technik unterirdisch angebracht ist. Das heißt, alles, was hier in Deutschland oberhalb der Erde steht, das ist da eben unter der Erde, aber vom Technischen ist es genau das Gleiche. Also Biogas ist jetzt keine sehr uralte Tradition, also die Römer wussten da noch nichts davon, die alten Chinesen wussten da nichts davon, die Chinesen sind zwar anderer Ansicht, sondern es stammt eigentlich mehr oder weniger, oder entdeckt worden ist es so Ende 18. Jahrhundert. Alessandro Volta hat mal im Schlamm gewühlt und hat da ein Gas aufgefangen und hat es untersucht und hat also festgestellt, es brennt. Und das hat ihn begeistert und das hat er dann auch veröffentlicht. Das ist also sozusagen der erste wissenschaftliche Hinweis darauf, dass es Biogas gibt. Daraufhin haben sich alle möglichen große Naturforscher, Faraday, Davy und so weiter, damit beschäftigt, haben das analysiert, haben das teilweise für so in der Vorlesung eingesetzt, aber praktische Bedeutung hat es eigentlich keine große gehabt. Das hat sich dann geändert Ende des 19. Jahrhunderts, als dann so die Abwassertechnik anfing. Kennen wir vielleicht, also wurden diese Absetzbecken gebaut und da fing dann der gleiche Prozess auch an. Es entsteht Gas und was macht man mit dem Gas? Na, eigentlich kann man so richtig nichts damit anfangen, also weg damit. Das hat sich dann ein bisschen geändert, so Mitte der 20er Jahre fing man dann in Deutschland an, das Gas, das halt immer zwangsläufig anfing, das natürlich auch Explosionsgefahr war, wenn man dann die Augen drauf hat, dann aufzufangen. Und dann ging eigentlich relativ schnell eine Bewegung los, das Gas A zu nutzen, als Brennstoff auch, zu nutzen, in das Gasnetz einzuspeisen. Und Mitte der 30er Jahre, als dann das ganze Benzin für die Rüstung verwendet werden sollte, gab es so eine, also in Deutschland gab es einen Erlass, alle Fahrzeuge, die nicht für die Rüstung tauglich sind, also beispielsweise Müllfahrzeuge oder sowas, sollen auf sogenannte heimische Treibstoffe umgerüstet werden. Heute würde man sagen, sollen auf alternative Treibstoffe umgerüstet werden. Das bekannteste, was damals war dieser Holzvergaser, den kennen vielleicht noch manche, der so mit Braunkohle oder mit Torf beschickt wird. Aber eine Anwendung war eben auch Biogas gewaschen, komprimiert und dann in einem LKW benutzt. Das ging damals eigentlich relativ locker. Also so ein LKW, der hat, wenn es hochkommt, 25 PS gehabt. Also von daher war der Verbrauch auch nicht so groß. Und so ein städtischer LKW, der ist dann irgendwie 50, 100 Kilometer am Tag gefahren, dann fuhr er wieder hin und wurde aufgetankt. Das war eigentlich kein Problem. Dann kam nach dem Krieg, war das Benzin immer noch knapp. Und dann haben sich viele überlegt, beispielsweise in der Landwirtschaft, wo kriegen wir denn jetzt Treibstoff her für unseren Traktor? Und dann kamen sie eigentlich drauf, können wir genau die gleiche Technik, die so aus dem Klärwerk bekannt war, das ist ja damals also nicht in riesige Stückzahlen produziert worden, aber man konnte beispielsweise diese Gastankstellen einfach aus dem Katalog bestellen bei D-Mark oder Mannesmann. Und dieses Know-how war einfach da und also hat man gesagt, dann, jetzt ist es wieder verkehrt rum, also können wir dann auch unsere Trecker damit betanken. Das lag so in der Größenordnung 50.000 bis 80.000 Reichsmark. Tja, das ist schwierig. Also man müsste das jetzt praktisch umrechnen in also auf die Lebenshaltungskosten umrechnen und wäre wahrscheinlich heute irgendwie 100.000 Euro. Also das kostet immer noch. Ja, ja. Also man muss es immer im Verhältnis sehen. Ich meine, die Fahrzeuge, die Autos waren teurer, das Benzin war damals extrem teuer, beziehungsweise es war einfach nicht da. Und da haben natürlich viele die Rechnung aufgemacht, hier habe ich einen Treibstoff, der mich erstmal quasi nichts kostet. Ich musste nur komprimieren, die Tankstelle kaufen, während das Benzin, das muss ich dann richtig beim, ja, bei Shell, Esso oder so kaufen. Ja, aber die Umrüstung war verhältnismäßig einfach. Die ist ja heute verhältnismäßig einfach. Ich meine, diese Erdgasauto, die heute so gepusht werden, das ist im Prinzip genau das, was man damals gemacht hat. Man braucht ein einfaches Ventil, das das Gas auf Normaldruck entspannt. Und anstatt Benzin, ja. Und düst praktisch das entspannte Gas in den Ansaugkanal ein. Also man konnte da mit einem Hebel, konnte man auch wieder auf Benzinbetrieb umschalten. Das ist eigentlich technisch, war das kein großes. Im Prinzip, nee, also es ist nicht sehr viel anders. Also man kann jedes Fahrzeug, jeden Ottomotor, kann man mit geringem Aufwand umrüsten. Das Problem ist nur heute, dass halt es ganz andere Vorschriften gibt, also viel strengere Vorschriften. Und das einfach schwieriger ist, also auch weil die Motoren viel kompakter sind. Damals war eben so ein Motor, da war alles zugänglich. da konnte jeder Schmied so einen Motor reparieren, also konnte auch so ein Ventil einbauen. Das ist der Unterschied. Aber ich wollte jetzt diese Gasgeschichte nicht sehr vertiefen, weil die eigentlich nur so ein Rand, so eine Randerscheinung von der ganzen Geschichte war. Viel wichtiger ist eben die Nachbarn. So der Stand der Technik, der damals dann erreicht worden ist. Also wenn wir das Bild hier jetzt 1933 ist im Prinzip immer noch richtig. Wir haben also hier den Behälter, in dem das Biogas erzeugt wird. Wir haben einen Speicher, in dem das zwischengelagert wird, und wir haben dann, was die damals auch schon gehabt haben, eben stationären Motor, der erzeugt einmal Strom, den speist man halt ins Netz ein, Energieeinspeisungsgesetz, gibt es einen guten Tarif, und auf der anderen Seite hat man die Wärme, und die Wärme wird dann wieder benutzt, um die biologischen Prozesse zu beschleunigen. Also die Bakterien, die dort arbeiten, die leben eben am liebsten bei der Temperatur, wie wir auch, also so 35, 39 Grad, und deswegen wird es beheizt. Und das, so vom Prinzipaufbau her, wird es heute immer noch genauso gemacht. Das sieht dann natürlich heute etwas im Detail vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist es immer noch das Gleiche. Jetzt denkt man sich natürlich, das haben sich alle gedacht, warum zum Teufel setzt sich sowas nicht richtig flächenmäßig durch? Und es gab immer wieder Anläufe. Also der erste Anlauf in der Landwirtschaft war 1950, kein Benzin, wir müssen was tun. Dann gerade waren die entsprechende Technik entwickelt, ja, dann kam das billige Öl auf den Markt. Und dann war eben der Kosteneffekt plötzlich wieder weg. Und dann war wieder 20 Jahre Sendepause. Also 20 Jahre hat sich in Deutschland eigentlich niemand mit alternativer Energie beschäftigt. Das war bei Wind genauso. Es gab damals ja auch große Windprojekte, Solar. Haben sie alle gesagt, im Verhältnis zu dem, was Öl kostet, könnt ihr das alles vergessen. Also Finger weg. Dann kam die Ölkrise, so 1973. Und dann ging es wieder los. Ja, wir müssen was tun. Wo gibt es denn alternative Energie? Also kam die, so quasi beim Biogas kam so die zweite Welle, die hat dann so bis in die 80er Jahre angehalten. Ich habe jetzt ein Werk aus der Zeit mitgebracht. Wo habe ich das denn jetzt? Es gab dann so Bücher, und da sind wir jetzt eigentlich so beim Thema freie Software, das ist also Biogas, wie geht denn das? Das ist, also viele erinnern sich noch mit Tränen in die Augen an dieses Buch. Das war so eine Hamburger Gruppe, die hat gesagt, wir wollen was tun an die AKW, wir müssen irgendwie alternative Energie entwickeln. Dann sind sie nach Dänemark gefahren, haben sich dort verschiedene Biogasanlagen angeguckt und haben dann das alles in dem Buch niedergeschrieben. Da sind also auch teilweise Bilder drin, die ich jetzt hier schon gezeigt habe, und haben also versucht, so im Raum, ja, sag mal, rund um Hamburg, Bremen, Biogasanlagen zu bauen. Teilweise haben sie das auch in die Praxis umgesetzt, dass sie dann wirklich einen Bauer gefunden haben, der gesagt hat, also Jungs, ich lasse euch auf meinen Hof, ich lasse euch hier basteln, ich lasse euch hier werken. Das ging mehr oder weniger gut. Es sind natürlich viele Fehler damals gemacht worden, aber eigentlich ist diese Welle dann auch so Mitte der 80er Jahre abgebrochen, und dann kam wieder so ein Loch, wo nur wenige durchgehalten haben. Und der eigentliche Boom, der muss man sagen, der setzte so irgendwie um 1990 ein. Das ist jetzt schwer zu begründen, warum, welche Effekte da alle zusammenliefen. Ausschlagpunkt war, es gab dann in Süddeutschland so eine ähnliche Initiative. Vielleicht weiß mancher, dass es gab diese Planung von Mercedes-Benz, so eine Teststrecke in Hohenlohe zu bauen, bei Boxberg. Da sollte so eine Rennbahn, so eine Art Lausitzring gebaut werden. Und da war aber die Bevölkerung nicht so sehr begeistert und hat sich da also unter dem Namen Bundschuh, das war so aus dem Bauernkrieg entlehnt, hat Widerstand geleistet und in dieser Bundschuhgruppe kam dann so die Idee auf, na gut, wir sind jetzt dagegen, aber das ist irgendwo so diese Mentalität im Schwäbischen, man kann nicht immer bloß dagegen sein, man muss was Praktisches machen, man muss was entgegensetzen. Und da kam so irgendwie da drauf, wir müssten doch Biogasanlagen bauen. Wir sind Bauern, wir haben da alles, wir können Energie erzeugen. Und dann ging eigentlich genau dieselbe Geschichte los, wie so in Hamburg ursprünglich. Es sind dann Ingenieure, teilweise Studenten von der Hohenheim Landwirtschaftliche Hochschule, sind dann zum Bauer auf dem Hof, haben im Stroh übernachtet und haben mit dem zusammen die Biogasanlage gebaut. Das waren so die ersten Typen. Sieht jetzt heute natürlich alles viel, also die Zeichnung ist sozusagen später gefälscht worden. Das sah natürlich, aber das kann man heute noch besichtigen, weil die Anlagen stehen ja noch, die laufen ja zum Teil noch. Die Grundidee war, wie man das damals in dem Bild von 1933 gesehen haben, einen liegenden Reaktor mit einem axialen Rührwerk. Und der Vorteil war, die Behälter waren praktisch umsonst zu bekommen. Das waren ehemalige Benzintanks, die wurden sowieso auf den Schrott geworfen, die konnten man also praktisch zum Schrottpreis, zum Transport bekommen und hat die dann in Handarbeit zur Biogasanlage umgerüstet. Alles, was da dran ist, ist was, was ein normaler Landwirtschaftstechniker oder was zum Beispiel so ein Schlosser auf dem Land ohne weiteres machen kann. Also man muss schweißen können, man muss vielleicht was mit Rostschutzmittel bearbeiten, man braucht ein bisschen Elektrik für die Motoren, aber das ist alles keine Hightech in dem Sinn. Das ist eigentlich alles, was auf dem Hof ohnehin vorhanden ist. Und dieses Konzept, also man muss jetzt nicht sich vorstellen, dass es alles eins zu eins dann gebaut worden ist. Jeder sieht im Prinzip anders aus, aber dieses Konzept hat sich mehr oder weniger durch Mundpropaganda in Süddeutschland dann verbreitet. Wir haben ja dieses Bild gesehen mit der Dichte von Biogasanlagen. Und es ist kein Zufall, dass es in Süddeutschland ist, weil sich vieles wirklich durch persönliche Kontakte entwickelt hat. Also da gab es halt einen, der war der Spinner, der hat so ein Teil gehabt, das kam dann in der Zeitung, da kamen alle von drumherum und haben sich das angeschaut. Und 90% haben gesagt, der spinnt, und einer hat halt gesagt, finde ich in Ordnung, muss ich auch haben. Also, ja, weiß ich nicht, also ein Spinner ist zum Beispiel der Erich Holz vom Karlshof. Das war so der erste praktisch, der die Leute bei sich auf den Hof geholt hat und ihnen für gute Biowurst, ich weiß nicht, ob er damals schon Demeterbauer war, aber der eben für Kost und Logis dann hier die ersten Schritte gemacht hat. Aber mittlerweile gibt es in Hohenlohe so viel, also Kirchberg, Jagst ist ja mehr oder weniger das Silicon Valley des Biogases in Hohenlohe. Also ich kenne die alle gar nicht mehr, das sind ja also 300-400 etwa in der Gegend. Jedenfalls hat es sich auf die Art und Weise ausgebreitet. Also es gibt dann teilweise Leute, die 4-5 Jahre mit dem Gedanken schwanger gegangen sind, sich immer wieder Informationen geholt haben, immer wieder zu einem anderen hingefahren, sich dann an den Kaffeetisch gesetzt, mit dem geredet haben, bis sie dann irgendwann mal den Punkt gehabt haben, wo sie gesagt haben, so, ich mache das jetzt auch. Es gab dann noch unterstützend, also auch von Hohenlohe ausgehend, aber das gibt es auch heute noch, es gab sogenannte Biogas-Leerfahrten, das heißt, man hat gesagt, wir fahren da und da los im Bus und dann klappern wir 4-5 Biogasanlagen ab. Das machen wir heute noch und das ist eigentlich auch immer noch ein Erfolg, und auf die Weise wird also die Information auch nach wie vor weiter fortgepflanzt. Dann gibt es so Organisationen, wie beispielsweise, dass ich die zu einer Gruppe zusammengeschlossen habe, also die Bundschuh-Biogas-Gruppe als Podium für Know-how-Vermittlung, das ist natürlich nach wie vor. Und jetzt können wir auch mal über diese Punkte da hier im Norden sprechen. Das war sozusagen mehr Amtshilfe, also Export eines Aktionsmodells in den Norden, in dem eben gesagt worden ist, es ist unpraktisch, wenn jeder vor sich selber hindrosselt, jeder dieselbe Fehler macht. Lasst uns eine Gruppe machen, die gemeinsam plant, die dann aber auch eine gewisse Standardisierung hat. Also nicht jeder kriegt sein individuelles Teil, sondern es wird eine Kleinserie gebaut. Wir können beispielsweise Teile billiger einkaufen, wenn wir das gemeinsam machen. Und die Idee war auch, einen Konvoi zu bauen. Also einer baut, sammelt die Erfahrung, die fließt dann beim nächsten ein. Und es gab eben zwei solche Cluster. Das eine ist Bremervörde. Das sind, glaube ich, 15, die das gemacht haben. Und Soltau, das waren, glaube ich, 25 bis 30. Das sind natürlich mittlerweile noch viele dazukommen. Teilweise haben die auch die zweite oder die größte oder sonst was Anlage gebaut. Also das ist alles so aus dem im Stegreif relativ schwer nachzuziehen. Allerdings ist gerade bei dieser Soltauer und Bremervörde ist dann ein historischer Schnitt gemacht worden. Man ging also ab von dieser Rohrtechnik aus verschiedenen Gründen. Einfach weil die Rohre diese Behälter, die gibt es eben nur bis 100 Kubik und darüber waren die teuer und sind gar nicht mehr so verfügbar, also muss man sich was anderes ausdenken. Und das war dann eben der Umstieg auf die klassische Gülletechnik. Das heißt, die Basis von einem Behälter ist ein ganz normaler Betonbehälter. Also wir haben hier jetzt mal beide zusammen. Das zweite ist ein ganz normaler Betonbehälter, wie ihn also jeder Anbieter im landwirtschaftlichen Bereich für Gülle, aber offen anbietet. Und der ist standardisiert, der ist billig zu bauen. Da gibt es eine Schalung, die kommt mit dem LKW auf den Hof, dann baut er die Schalung auf, dann kommt der Beton rein, der kommt sowieso also aus der Umgebung. Das ist auch wichtig für diese also regionale Kreisläufe. Und irgendwie nach 10 Tagen ist das erledigt. Nur die Frage war dann, offene Betonbehälter sind halt schlecht für Biogas. Also das entweicht ja. Also muss man irgendwas finden, wie man das Biogas dann auffängt. Und da gab es eben zwei Linien quasi. Das eine war die fränkische Linie. In Franken sind einfach die Höfe traditionell kleiner und da hat man die Güllelager ohnehin unterirdisch gebaut und einen Deckel drauf gemacht, dass man da drüber fahren kann, also dass man die Fläche nicht verliert. Und wenn der Deckel drauf ist, ist das Biogas auch drin. Deswegen ist es so, in Bayern werden Biogasanlagen eher noch unterirdisch mit Deckel gebaut, einfach weil man sich daran gewöhnt hat, während jetzt im nördlichen Bereich sind es eben mehr diese freistehende Behälter und man hat dann auch lange versucht, das mit Deckel zu machen. Es gibt auch welche mit Deckel, aber dann kann man dann auf eine andere Lösung, nämlich wir machen einfach eine Folie drüber. Und die hat also verschiedene Vorteile. Einmal, sie ist billig und zweitens, sie ist elastisch. Und das war immer früher auch so ein Problem, die Gasspeicherung. Also hier ist noch so ein klassisches Gasometer eingezeichnet, wie man das hier, in Schöneberg steht ja auch noch so ein Teil, wie man das kennt. Nur so ein Gasometer kostet etwa so viel wie der ganze Rest. Und das Blöde ist, im Winter friert es ein. Und man hat nur Ärger mit dem Teil. Und das war auch über die ganze Jahre, also bis in die 90er Jahre, war dieses Gasometer wirklich ein Punkt, der Schwierigkeiten verursacht hat. Und die Geschichte ist natürlich dann durch diese Folie elegant behoben worden. Die Folie speichert so ein, zwei Tagesportionen zwischen. Das heißt, es kann auch mal irgendwo eine Störung bei der Gasverwertung stattfinde, oder man kann jetzt, wenn jetzt die Schwiegermutter kommt, kann man mal ein bisschen Gas sammeln, damit es die warm hat oder sowas. Das geht schon. Und jetzt ist die Frage, wer hat das jetzt alles erfunden? Eigentlich alle und niemand. Also es gibt natürlich Leute, die behaupten, sie hätten die Folie erfunden, aber tatsächlich ist es in diesem Diskussionsprozess unter Bauern entstanden. Jeder hat irgendwo was beigetragen, jeder hat gesagt, also ich mache das so und da gibt es den Hersteller. Und also beispielsweise ist natürlich ein kritischer Punkt, wie kriege ich die Folie am Rand vom Behälter so befestigt, dass die nicht beim Sturm davon fliegt. Da gibt es mittlerweile elegante Lösungen, aber da waren eine ganze Menge Leute dran beteiligt, bis man eben diese elegante Lösung tatsächlich gefunden hat. Welche Folie? Die Folie kommt als meterbreite Bahn an. Die muss erstmal also zusammengesetzt werden, die muss geschweißt werden. Da muss man natürlich auch ein gewisses Know-how ansammeln, bis man in der Lage ist, so eine Folie herzustellen. Da gibt es also lustige Geschichten drüber, was man da früher alles falsch gemacht hat, bis man in der Lage war, so eine Folie richtig zu produzieren. Aber heute gibt es eben viele, die das können und es gibt einfach Dutzende, also wie gesagt, es gibt insgesamt 1500 Biogasanlagen in Deutschland, davon dürften etwa 800 nach dem Modell Betonbehälter mit Folie sein und viele davon sind so entstanden, dass der Landwirt einen großen Teil eben tatsächlich selber die Hand gelegt hat. Ich habe jetzt hier eine 3D-Visualisierung vorbereitet von einer Biogasanlage, die es tatsächlich gibt. Damit es etwa ein bisschen plastischer wird, wie da die Größenverhältnisse sind. Das ist hier ganz in der Nähe, also bei Strausberg, wo er geliehen. Hier wohnt der Bauer mit seiner Familie und alles ist also maßstäblich. Das ist praktisch der Bauplan, den man einreichen muss zur Genehmigung, ist die Grundlage von dem Modell. Also von daher kann man die Größenverhältnisse sehen und auch die Fahrzeuge, es ist exakt Maßstab 1 zu 160. Und hier, wenn jetzt Gas kommt, dann lädt sich das eben auf und dann, wenn jetzt der verbraucht wird, dann das sind also so etwa sind auch die. Mehrere Jahre, also 50 Jahre. Also, ja gut, länger sind die nicht im Einsatz. Ja, also man macht sich da, als Laie macht man sich da völlig falsche Vorstellungen. Also man kann auf der Folie laufen. Ja, so kommt so aus der Landwirtschaft eigentlich. Aber die wird jetzt natürlich speziell für diese Form von Belastung produziert. Ja, also erstmal, man kann da drauf laufen. Es hat Fälle gegeben, wo das einen Orkan überstanden hat. Und wenn die reißt, dann reißt sie eben. Dann pustet das Gas ist leichter als Luft, das heißt, das Gas geht raus. Also die Behörden machen da immer einen unheimlichen Terror drüber, das wäre alles explosionsgefährdet und wäre eine furchtbare Gefahr. Aber tatsächlich ist, solange kein Funke kommt, geht das Gas einfach weg. Das heißt, von daher ist die Gefahr relativ gering. Es ist auch noch keine solche Anlage, die jemals irgendwie explodiert oder sowas. Das ist klar. Also man darf da nicht mit der Zigarette über die Biogasanlage also die Dinge sind ganz normal und also es gab Fälle, wo das Gas sich entzündet hat, dann brennt praktisch an dem Loch brennt eine Stichflamme hoch, eine Gasfackel und mehr passiert da eigentlich nicht. Also von daher ist das eigentlich eine sozusagen angepasste Technologie, es tut seinen Zweck. Und gut, man jetzt so Fragen, wie lange hält es, die muss man einfach prüfen. Das kann man nicht im Vornherein sagen. Es gibt auch noch andere, also aufwendigere Systeme, zum Beispiel in Dänemark oder jetzt auch in Norddeutschland, werden dann so Doppelballons gemacht, weil manche sagen, ach, diese, das ist auf und ab, das ist doch irgendwie dann gut. Also macht man außen eine Kugel drüber, die ihre feste Form hat und die Membran bewegt sich nur innen.
Das ist nicht verletzt.
Ja, ja. Ja. Also das sind dann, die sieht man eher in Norddeutschland, aber das ist alles noch nicht so richtig ausdiskutiert. Da gibt es eben die Meinung und die Meinung und der eine baut das und der andere baut das.
Also,
und es sind natürlich jetzt, das sieht man hier schlecht, es sind natürlich auch so Erfahrungen dann drin, also die Folie, wenn die runtergeht, dann wird sie ja eigentlich einsacken. Also muss da drunter so ein Gitter aus Holz drunter. Und es war auch eine interessante Erfahrung, dass eigentlich ganz normales Holz, das man im Baumarkt sich bestellt, reicht völlig aus unter den Bedingungen. Weil, ja, ja, eben. Also solche Erfahrungen, da hat man also auch eine gewisse Zeit braucht, bis man da drauf kam, dass einfach Holz unter solche Bedingungen, wo kein Sauerstoff drankommt, lang aushält. Genauso jetzt, welche Kunststoffe setzt man ein, welche Verbindungen macht man. Und das Erstaunliche dabei ist, dass, also es haben sich ja wirklich so Maschinenbauer, Ingenieure, große Konzerne mit sowas beschäftigt. Die kommen dann meistens auf Preise, die sind 4-5 Mal so hoch, weil die von einer ganz anderen Warte aus ihre Berechnungen einstellen. Es gibt diese Röhrenanlage. Die gab es eine Zeit lang von der Tochter von Babcock Borsig. Da war natürlich jede Schraube im CAD-System dokumentiert und dementsprechend war natürlich auch der Preis. Und es liegt sicher nicht daran, dass Babcock deswegen insolvent ist, aber es liegt sicher auch daran, dass die da 3-4 Jahre praktisch diesen Markt versucht haben aufzubauen und da nicht so richtig zu Zuge kamen, während so eine Anlage, die jetzt ein Landwirt für sich baut, die ist, was heißt preisgünstig? Also sie ist finanzierbar. Sie liegt in einer Größenordnung, wo der Landwirt ohnehin die Hand nimmt. Also wenn man sieht, ein moderner Trecker, der kostet halt auch so seine 100.000, 200.000 Euro. Also ein Mähdrescher wahrscheinlich 500.000.
Ja?
Ja.
Ja. Aber gab es auch einen Versuch, zum Beispiel im Bauchkopf oder so, keinesfalls
die dann nicht verändert werden können? Ja, also es wird da ungeheuer viel angemeldet. Das Interessante ist, es kümmert eigentlich keine Sau. Also. Ich hab also jahrelang für ein Unternehmen Patente ausgewertet im Hinblick darauf, wo ist es gefährlich, wo muss man dagegen vorgehen. Und der Witz ist der, das, was die Prüfer im Patentamt anerkennen, das ist meistens absoluter Hirnriss. Also das ist für die Praxis völlig irrelevant. Da kann man sagen, gut, zahlt eure Gebühren, es interessiert niemand. Und das, was in der Praxis relevant ist, das ist nirgends patentiert. Und das ist natürlich jetzt auch, weil ich ja halt jetzt öffentlich darüber berichte, ist es auch nicht mehr patentfähig. Es ist auch hinreichend oft öffentlich dokumentiert worden. Und es kann auch, also alles, was ich jetzt erzähle, kann jeder hergehen, kann es bauen. Und klar, es gibt immer wieder welche, die machen das und sagen, ach, das ist meins, da mache ich jetzt mein Firmensiegel drauf und das ist sozusagen meine Erfindung. Und dann sagen die anderen, kann er gern machen, aber wir wissen doch, wo es herkommt. Also von das war ja diese Vorstellung, also die machen im Prinzip freie Software, ohne aber dieses Konzept zu kennen.
Freie Software gehört ja auch, dass man seine Pläne dokumentiert und dass der Nächste die Pläne nimmt und die nächste Version macht. Es gibt verschiedene Versionen, gibt eine gewisse evolutionale Fortentwicklung.
Ja. Ja, es gibt keine Versionsverwaltung. Es gibt, also die Dokumentation ist natürlich da das meiste nicht sagen wir es gerade, nicht schriftlich oft stattfindet, ist natürlich die Dokumentation ein echtes Problem. Also diese Versionsentwicklung geht wirklich so, der Bauer A färbt erstmal durch die Lande. Und dann findet er den Bauer B und sagt, ach, das passt irgendwie, was der hat. Und dann geht er zu dem hin und sagt, wie hast denn du das gemacht? Und dann greift er in den Schrank und sagt, das sind meine Pläne, die habe ich beim Bauamt zur Genehmigung eingereicht. Das war, früher hat man ein A4-Blatt eingereicht, weil das war landwirtschaftliche Nebenanlage, das war völlig unkritisch. Also mittlerweile sind die natürlich auch dicker, da also muss man irgendwie eine Statik mitbringen, das ist allein ein Aktenordner, was der Statiker dann nochmal nachrechnet. Sei es drum. Und dann sagt er aber auch, gut, also da ist das Loch hier, aber das war völliger Quatsch, das haben wir zugemacht und 5 Meter weiter gemacht. Und das ist praktisch dann diese Versionsentwicklung. Ja. Also das ändert sich natürlich laufend, deswegen ist es jetzt ein Problem, da was Verbindliches zu sagen. Also sagen wir mal, so eine Anlage, irgendwie 500 Kubik, das ist ein Hof mit vielleicht 100 Tiere, das lief bisher noch als landwirtschaftliche Nebenanlage und ohne Bundesinitiativschutzgesetz. Aber die Behörden, die sind also ständig am Überlegen und versuchen natürlich einen in diese Genehmigungsschiene reinzubringen mit der Begründung, da könnte ja irgendwelche zum Beispiel gefährliche Stoffe drin. Viele machen zum Beispiel das, dass sie zur Erhöhung von der Gasmenge beispielsweise Dresdner von einer Obstbrennerei oder sowas annehmen. Das heißt, da kommt ja sozusagen Sondermüll rein, also muss das überwacht werden. Und dadurch begründen dann die Behörden meistens einen zusätzlichen Genehmigungsaufwand. Das ist ein Problem, wo man auch quer dagegen vorgehen kann, weil natürlich sozusagen diese freie Softwarebranche, die hat ja keine Lobby. Also die ist ja nicht organisiert. Das läuft einfach. Und diejenigen, die organisiert sind, das sind meistens die über die Ingenieurverbände und die wollen natürlich so viel Prüfungsaufwand und so viel Technik und DIN-Normen und was nicht alles da eingebaut haben. Also es gibt diese berühmte Auseinandersetzung mit dem sogenannten KG-Rohr. Ich weiß nicht, ob das jemand im Begriff ist, wer das jetzt gerade ein Haus baut, kennt es nicht. Es gibt so braune PVC-Rohre. Die sind relativ dünn und elastisch. Und die werden aber in Biogasanlagen vorzugsweise für Gasleitungen eingebaut. Und es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man so ein Rohr, das ja eigentlich nur für Abwasser zugelassen ist, wie kann man das für Gas nehmen? Da muss man ein ordentliches Edelstahlrohr oder wenigstens dieses Hart-PVC nehmen, dieses graue PVC, weil das ja alles dann viel besser ist. Und die Praxis ist aber, oder die Realität ist das teilweise, die Leute haben dann dieses Hart-PVC-Rohr eingebaut, es gab Spannungen, das Rohr war gebrochen, das KG-Rohr, das biegt sich und es hat elastische Muffen und zu allem Überfluss, das Gas kommt mit einem Druck von maximal 10 Bar überhaupt raus. Das heißt, es fließt ohne Druck im Prinzip. Ja? Nein, das sind, also die Drücke, ich meine, das sieht man ja hier, die Folie, die hat praktisch Atmosphärendruck. Die hat einen leichten Überdruck, also irgendwie 10 oder 150 mm Wassersäule, dass halt gerade das Gas durchs Rohr geschoben wird. Und man hat ja heute in der Regel Motoren, Gasmotoren mit Turboverdichter, das heißt, da saugt sich das sowieso an. Also früher war das eher, hat man eher neigt, höhere Drücke zu machen, beispielsweise, weil auch diese Brenner, also ein normaler Brenner im Ofen oder so eine Küche, die braucht einfach einen höheren Vordruck. Aber jetzt, seit man eben Turbolader hat, ist der Druck eigentlich nicht das Problem. Man muss das Rohr halt groß genug machen, dann fließt das Gas schon. Und die Mengen, das sind irgendwelche 100 Kubik pro Stunde oder 100 Kubik pro Tag bei einer kleineren Anlage. Also das sind jetzt keine weltbewegende Mengen. Ja? Naja, also es gibt keine zentrale Stelle, das dokumentiert. Es gibt sozusagen immer wieder zufällige Dokumentationen, natürlich mittlerweile durch die Behörde wird jede Anlage natürlich einzeln dokumentiert. Aber das liegt ja dann auch in der Regel beim Bauer im Schrank. Wenig. Also das ist unterschiedlich. Also ich muss immer fragen, welches Interesse hat der Bauer, das ins Internet zu stellen? Eigentlich keins. Er hat seine Anlage, mit der er so glücklich.
Das hat er den Nachbarn entladen, der genau wie die Vorwand, der man dann braucht, das hat man doch gezeigt, was er alles gemacht hat.
Ja, das ist aber dann wieder die andere Geschichte, dass diese Bauern tatsächlich so ein Gefühl von Solidarität haben, weil die eigentlich traditionell immer schon Erfahrungen austauschen über Wetter, über Boden, über Anbau und sowas. Das heißt, die Kommunikation ist für die kein spezielles Problem. Also wenn da einer kommt und die sind sich sympathisch, dann sagt er dem alles. Aber das Problem ist dann folgendes, es gibt dann immer wieder Forschungsvorhaben, da wird dann irgendeine Universität damit beauftragt, Erfahrungen von Biogasanlagen abzusammeln. Und dann gehen da fleißige Studenten hin und fliegen hochkant raus. Weil da sagt der Bauer, soll ich dem Professor das mitteilen, der versteht es eh nicht und hinterher macht er es falsch. Also von daher gibt es da eigentlich auch keine Abschöpfung von der Information. Es wird, also die Informationskanäle sind dieser persönliche Austausch, Veranstaltungen, also es finden dann so mehr oder weniger hoch angesiedelte Konferenzen statt, wo dann die einzelnen Leute sich treffen. Also ich mache sowas für Berlin und Brandenburg auch, dass man halt versucht, alle, die was haben oder was haben wollen, zusammenbringt. Und wenn der dann vorträgt, das macht man dann, wir haben es immer bei der Grünen Woche gemacht, da sagt einer, ich habe jetzt das und das gebaut, dann geht er raus zum Kaffee und dann hängen 10 Stück um ihn rum und tauschen die Visitenkarten aus. Also so in dem Sinne funktioniert es schon. Aber also bis heute diese Genehmigungsverfahren überbewertet. Also beispielsweise die BIMSCH-Genehmigung läuft in der Regel so, man geht zum Hersteller vom Blockheizkraftwerk und sagt, bestätige mir mal, dass der die Emissionswerte einhält. Dann hat er ein vorgefertigtes Schreiben, weil der ja irgendwie jeden Tag einen Motor verkauft und gibt dir das, das legt man der Behörde vor und ich sage, dann ist in Ordnung. Und so geht es natürlich. Angebracht werden, in 10 Meter Abstand nicht rauchen. Es muss ein, also gasführende Rohre müssen gestrichen werden. Lauter solche Details. Und das war nicht viel, das waren irgendwelche, also wenn man die kleiner Schriebel hätte, als es damals war, wenn es 4A4